Herr Bercion, Frankreich, Juni 1916.
Wir verbergen uns in dem Loch. Gegen die Wand gedrückt, senken wir den Kopf unter dem Granathagel. Die stärkeren Druckwellen der 150er vermischen sich mit dem Pfeifen der 88er. Erde fliegt umher. Erdklumpen fallen auf uns herab. Ein beißender Geruch verbreitet sich. Das Donnern der Abschüsse erreicht uns vom Boden übertragen. Schreie ertönen ganz in der Nähe. Die Schüsse häufen sich und werden schneller. Unser Loch wurde durch eine Explosion halb verschüttet. Die Erde rieselt uns um den Hals. Ein weiterer Schuss. Dann noch einer. Eine Flamme. Ich schließe die Augen. Ein Schauer ergreift mich durch und durch. Ich drehe den Kopf. Blut tropft von der Wand. Ein Körper liegt da, auf dem Rücken, der an den Rand unseres Lochs geschleudert wurde.
Brief, gefunden bei einem unbekannten Soldaten, Deutschland, am 21. März 1916 auf der Höhe 265.
Seit den ersten Sprüngen begannen die Geschosse uns um den Kopf zu pfeifen. Wir bekamen ein furchtbares Maschinengewehr und Artilleriefeuer ab, als wir gerade zum Angriff auf die Höhe 265 ansetzten. Unter Hurrageschrei erstürmten wir die ersten Schützengräben. Leider erlitten wir dabei ziemlich hohe Verluste. Von meiner Gruppe, die aus 19 Mann bestand, sind nur noch 3 übrig. Wer mit einer leichten Wunde davonkommt und deswegen in die Etappe abtransportiert wird, kann sagen, dass er Glück gehabt hat.
Erinnerungen eines unbekannten Oberleutnants, Frankreich, 26. Februar 1916, am Tag vor dem Angriff auf das Dorf Douaumont.
Die Verteidiger des Dorfes, das waren wir. Wir wussten, was uns erwartete. Wir kannten unseren Oberst ziemlich gut. Und wir kannten auch uns selbst gut genug, um zu wissen, dass es niemals in Frage kommen würde, das Dorf aufzugeben. Und nicht nur das. Unsere Männer hatten sich gegenseitig geschworen und ich hatte mir selbst geschworen. Alles, selbst das Schlimmste, ist besser, als in Gefangenschaft zu geraten.
Alexandre Renaud, Frankreich, Mai 1916.
100 Mal am Tag hört man diese nervtötende Frage. Wie viel Uhr ist es? Sie haben keine Uhr und um diesen Satz nicht mehr zu hören, der mir in den Ohren dröhnt, habe ich meine an einen Stichplatzzapfen des Bajonetts in der Nähe der Kerze gehängt. Der Granathagel setzt wieder ein, die Kerze erlischt. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es?
Karl Fritz, Deutschland, August 1916.
Wir haben 3 Tage in Granattrichtern liegend verbracht und dabei dem Tod ins Auge gesehen, ihn jeden Augenblick erwartet. Und dies ohne einen Tropfen Wasser zum Trinken und in einem fürchterlichen Leichengestank. Die eine Granate bedeckt die Leichen mit Erde, die andere gräbt sie wieder aus.
Isaac-Henri Bismuth, Frankreich, am 20. Oktober 1916. Er wird am 24. Oktober getötet.
Ich glaube, dies ist der letzte Brief, den ich dir schreibe. Ich breche heute um 10 Uhr im Auto nach Verdun auf und heute Nacht rücke ich wahrscheinlich an die Front vor. Wir werden in 2 oder 3 Tagen angreifen und ich versichere dir, dass ich gute Arbeit leisten würde. Wir greifen an, um das Fort Douaumont einzunehmen. Also gut, wir werden es erobern, wir werden es behalten und außerdem werden wir die Deutschen schon kriegen. Ich gehe mit Begeisterung und der Hoffnung auf einen Sieg. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen und ich werde ihn bis zum Ende erfüllen. Ich habe Vertrauen in unseren Sieg und ich versichere dir, wir werden im Vorteil sein. Dein Bruder.
Herr Heinrich, Deutschland, März 1916.
Die Kugeln der schweren Artillerie pfeifen uns wieder einmal um die Ohren. Jede Stunde, die verjährt, sind wir glücklich, dass wir noch am Leben sind. Werde ich heil und gesund aus dieser Hölle entkommen? Ich gebe ja zu, ich glaub nicht mehr dran. Doch Kopf hoch, nur nicht aufgeben. Wir haben gerade Verstärkung erhalten und meine Einheit ist wieder vollzählig. So werden wir weitermachen können.
Robert Perrault, Frankreich, Juni 1916.
Die Moral ist tiefer gesunken, als ich es jemals erlebt habe, angesichts eines solchen physischen Elends. Der Regen fällt ununterbrochen und dringt durch unsere Kleider. Wir werden von Kälte erfüllt, von Läusen gebissen, der ganze Körper ist erschöpft. Regen und Schlamm lassen die Leichen verwesen, die einen ekelhaften Gestank ausströmen. Wir essen nicht mehr. Ich habe 40-jährige Männer wie Kinder weinen sehen. Einige wollten lieber sterben.
Brief, gefunden bei einem unbekannten Oberleutnant, Deutschland, April 1916.
Ich befinde mich derzeit mit meiner Kompanie an der vordersten Linie, in einem ganz kleinen Schlammloch kauernd, das mich vor den Splittern der feindlichen Granaten schützen soll, die ohne Unterbrechung niedergehen. Ich habe schon vieles gesehen. Aber noch nie habe ich den Krieg in so unbeschreiblich schrecklicher Art erlebt. Das Wetter ist furchtbar. Anhaltende Kälte und Dauerregen. Ich wollte, ihr könntet sehen, in welchem Zustand ich bin. Stiefel, Hose und Mantel sind durchnässt und von einer fingerdicken Dreckschicht bedeckt. In der Kompanie ist fast jeder krank. Wenn man sich den ganzen Tag im Regen aufhält, völlig durchnässt ist, im Schlamm schläft, Tag und Nacht einem furchtbaren Beschuss ausgesetzt ist und dies 8 Tage und 8 Nächte hintereinander, das macht einen völlig fertig. Ich habe völlig durchnässte und erfrorene Füße und meine Knie sind eiskalt.
Maurice Ponsuet, Frankreich, Juli 1916.
Wir sollten nur 4 Tage an der Front verbringen und jetzt sind wir schon seit 11 Tagen in demselben Granatrichter. Wir sind zwar keine Helden, doch wir sind Märtyrer, Märtyrer des Hungers. Wir hatten Verpflegung für 4 Tage und seit dem 16. Juli erhalten wir kaum genügend, um uns noch über Wasser halten zu können. Das habe ich heute Morgen für mein Loch bekommen, in dem wir zu dritt sind. Ein Drittel Laib Brot, 6 Kekse und eine halbe Dose Corned Beef, 300 Gramm. Ein halber Feldbecher Wein. Kein Wasser. Wir holen es aus Granatrichtern, in denen 2 Deutsche schwimmen, die am 12. Juli gefallen sind. Die Leichen, die uns umgeben, haben uns etwas geholfen und ich habe verdorbene Kekse und Kriegskartoffelbrot mit aufrichtiger Freude gegessen. Mit dieser Kost kann der Krieg 107 Jahre dauern.
Brief, gefunden bei einem Soldaten, Deutschland, April 1916.
Die Küchen sind 2 Wegstunden entfernt, im Etappengebiet. Zu Ostern hatten wir nichts zu essen und nichts zu trinken, nur einen halben Feldbecher Kaffee. Wasser gibt es hier keinen Tropfen mehr. Doch jetzt wird die Kaffeeration etwas größer, denn unsere Zahl wird immer kleiner.
Anselme Charpenel, Frankreich, April 1916.
Bergkamm, der Höhe Froletaire, 345. Wie langsam die Minuten vergehen in diesen Stunden des Wartens. Nur wer sie ausgekostet hat, kann die Zeit kennen. Letzte Minute. Ich trinke den restlichen Pfefferminzlikör aus dem Fläschchen in meiner Patronentasche. Jeder hat die Augen auf seinen Nachbarn gerichtet, um sich zu vergewissern, dass er nicht allein in dieser Hölle ist. Abmarsch! Im ersten Sprung sind 100 Meter zu durchqueren. Es ist ein richtiges Rennen. Ich habe das Glück, ans Ziel zu kommen. Doch viele sind bereits auf der Strecke geblieben.
Brief, gefunden bei einem Familienvater. Deutschland, Mai 1916.
Ich bin seit 4 Tagen und 4 Nächten im Schützengraben. Wie kann man das ertragen? Wir leiden entsetzlich unter dem Artilleriefeuer. Eine Granate nach der anderen, Tag und Nacht. Keine Waffenruhe. Immer auf der Hut. Jede Minute bereit, das Feuer zu eröffnen. Es ist zum Verrücktwerden. Und schon geht die Ballerei wieder los. Meine Lieben, euer unglücklicher Vater umarmt euch.
RKD, Frankreich, 1916.
Direkt neben mir leidet ein Unteroffizier furchtbare Qualen. Er wurde am Kopf getroffen und glaubt, er habe erfrorene Füße. Er weint vor Schmerz. Auch da drüben höre ich es weinen. Ein deutscher Soldat im Delirium ruft nach seiner Mutter. Er schreit laut. Schluchzer mischen sich unter seine Schreie. Er erinnert sich nur noch an seine Mutter. Der Rest der Welt existiert nicht mehr für ihn.
Henri Tourbier, Frankreich, 1916.
Es hat Helden gegeben. Ich denke an diejenigen, die sich als Freiwillige zu riskanten Operationen gemeldet hatten. Für Spättrupps zwischen den Linien oder für Stoßtruppenunternehmen in den feindlichen Schützengräben. Ich denke auch an die Verbindungsmänner, die unter dem Beschuss oder bei Angriffen ihren Auftrag erfüllten. Doch im Allgemeinen ergab man sich in sein Schicksal. Wo man sich auch aufhielt, man blieb dort, egal wie heftig der Beschuss war. Man hoffte auf die Ablösung, doch man wartete auf sie.